Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und als Lesung hören wir miteinander auf Jesaja 63, das uns dann schon mitten ins Thema und Offenbarung 19 hineinnimmt. Jesaja 63, die Verse 1 bis 6. Wer ist dieser, der dort von Edom herkommt, von Bosra mit hochroten Kleidern? Er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt in der Fülle seiner Kraft? Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig bin zum Retten. Warum ist denn dein Gewand so rot und deine Kleider sehen aus wie die eines Keltertreters? Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich mein ganzes Gewand besudelte. Denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen, das Jahr meiner Erlösten war gekommen. Und ich sah mich um, aber da war kein Helfer, und ich war verwundert, aber niemand unterstützte mich. Da half mir mein eigener Arm und mein Grimm, der unterstützte mich. Und so zertrat ich die Völker in meinem Zorn und machte sie trunken mit meinem Grimm, und ich ließ ihren Saft zur Erde fließen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch heute Morgen wieder versammelt sein dürfen in deinem Namen, dass du mitten unter uns bist, dass du uns bewahrt hast auf dem Weg hierher, dass wir mit offenen Ohren und offenen Herzen dein Wort hören und dass du uns auch in dieser Zeit Mut und Kraft gibst, Freude und Zuversicht, wenn wir zwar durch manche Finsternis und manches Böse hindurch müssen, aber sehen, du kommst und du wirst Recht und Gerechtigkeit üben und wirst das Böse beseitigen, unter dem wir heute manchmal noch schwer stöhnen und leiden. Wir schauen auf dich, loben und preisen dich und bitten dich, dass du uns jetzt auch in diesem Gottesdienst und durch deine Gegenwart auch allen, die zu Hause sind, Kraft und Zuversicht schenkst, unsere Herzen aufrichtest, auch die depressiven, müden, niedergeschlagenen stärkst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext hören wir auf Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16 zum Thema der kommende Zorn. Offenbarung 19, 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden und ertritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Unser Herr Jesus Christus kommt und er wird in Gerechtigkeit kämpfen und richten. Neben der Liebe, der Treue und der Wahrhaftigkeit gehört die Gerechtigkeit zu den wichtigsten Wesenszügen unseres Herrn. Liebe Geschwister, was wird allein das schon für ein Aufatmen in der gesamten Menschheit sein, wenn auf dieser Erde wieder Recht und Gerechtigkeit einkehren. Wir sind ja leider seit Jahren zunehmend von diesem Zustand entfernt. Ich erinnere mich immer bei diesem Thema zurück, Anfang 2016, als damals Horst Seehofer eine Rückkehr zur Herrschaft des Rechts gefordert hat. Wer eine solche Forderung erhebt, muss zuvor logischerweise eine Herrschaft des Unrechts konstatiert haben. Und ich befürchte, von dieser Rückkehr zur Herrschaft des Rechts sind wir weiter weg denn je. Was wird das für ein Aufatmen sein in der Menschheit? Heute wird Recht und Gerechtigkeit mehr und mehr zu Boden getreten. Unrecht und Willkür machen sich breit. In blanker Ungerechtigkeit wird die weltweite Menschheit von Mächten der Finsternis vor sich her und in den Abgrund getrieben. Denken wir allein an den CO2- und Klimawahnsinn. Es war wohl Anfang Februar, also gar nicht lange her, wenige Tage eigentlich, da hat Olaf Scholz in einer Talkrunde, ich glaube es war auf Phoenix, den Leuten erklärt, wie das mit dem Stromverbrauch in Deutschland sein wird. Derzeit, so sagte er, liegt der Stromverbrauch in Deutschland bei 600 Terawattstunden. Da der Verkehr vom Verbrenner auf E-Autos umgestellt wird und die Heizungen weg von Gas und Öl ebenfalls auf Strom, nämlich die Wärmepumpen, hat er explizit als Stromheizungen bezeichnet, völlig richtig. Außerdem auch die Industrie verstärkt auf Strom umsteigt als Energie, wird der jährliche Stromverbrauch laut Olaf Scholz in den kommenden Jahren von 500 bis 600, was wir heute haben, auf 750 Terawattstunden steigen und in 2030er Jahren, also nur wenige Jahre später, sich nochmal verdoppeln. Heute sind wir also bei ca. 500 bis 600 Terawattstunden Stromverbrauch. In ein paar Jahren werden wir, laut Olaf Scholz, bei 1200 bis 1500 Terawattstunden beim Doppelten sein. Und damit die Energieversorgung garantiert gesichert ist, werden sicherheitshalber mal noch die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet und es geht alles ganz auf Solar- und Windkraft. Und Herr Habeck redet ganz frei davon, auch nicht vor allzu langer Zeit, dass es mehrwöchige Dunkelflauten geben wird, also sagt ganz ausdrücklich, nicht nur für ein paar Stunden, nicht nur für ein paar Tage, sondern durchaus für 2 Wochen. Frau Baerbock weiß, dass solange das Netz die Energie speichert, Norwegen ist auf diesem Weg, auf den wir getrieben werden, bereits von einem Land, das aufgrund seiner Wasserkraft in der Vergangenheit reichlich Strom exportieren konnte, zu einem Land des Strommangels geworden. Auch von da werden wir in der Dunkelflaute wohl nichts mehr kriegen. Das Ganze kann nur funktionieren, indem der Strom rationiert wird und vermutlich auch extrem teuer. Es ist ganz klar, der Strom kann hinten und vorne niemals reichen. Und das alles, um angeblich das lebenswichtige CO2 zu sparen, liebe Geschwister, von dem wir gar nicht genug haben können, wenn wir einen möglichst grünen und fruchtbaren Planeten wollen. Selbst wenn sich das Klima dadurch um einige Grad erwärmen würde, was ernstzunehmenden Berechnungen zufolge nicht der Fall sein wird, zumindest nicht aufgrund des menschengemachten CO2, aber selbst wenn die Erdtemperatur um 1, 2, 3 Grad steigen würde, dann wäre das kein Schade, sondern ein großer Nutzen. Wärmere Zeiten waren in der Geschichte Zeiten des Wohlstands, während kältere Epochen Zeiten der Not, des Hungers, gesellschaftlicher Verwerfungen und Kriege waren. Nicht ohne Grund, auch das kann man heute immer noch im Internet ganz einfach sehen, wenn man entsprechende Tabellengrafiken anschaut, werden die Warmzeiten der vergangenen 2000 Jahre etwa römisches oder mittelalterliches Klimaoptimum genannt. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Klimaoptimum, nicht Maximum, sondern Optimum, das Bestmögliche. Ein warmer Planet ist das Beste, was der weltweiten Menschheit passieren kann. Dann grünt's, dann wächst's, dann gedeiht's, dann ist die Erde fruchtbar. Was wir heute erleben, deshalb führe ich so kurz aus, ist, wie Menschen durch Lüge, durch Bosheit, durch Ungerechtigkeit absichtlich in Not, Elend und Tod getrieben werden. denn wir werden Nahrungsmittelprobleme kriegen, die Fülle im Zweifel. Und es wird an vielen Stellen in diese Richtung gearbeitet. Als Hintergrund dieses Szenario, was wir erleben, was sich verschärfen wird, und was wird das für ein Aufatmen für diese geknechtete, in Not und Elend getriebene Menschheit geben, wenn mit diesen Lügen, mit dieser Ungerechtigkeit aufgeräumt wird. Wenn jeder Rechtsbruch endlich beendet und geahndet wird und die Menschheit wieder Luft und Platz zum Atmen haben wird, ganz praktisch äußerlich und vielmehr noch auf der seelischen Ebene. Um diese finstere Macht der Ungerechtigkeit, Lüge und Menschenverachtung zu beseitigen, muss unser Herr kämpfen und richten. So steht es da, er kommt, um zu kämpfen und zu richten in Gerechtigkeit. Zwei seiner Waffen werden beschrieben. Zuerst seine Augen, aber sind wie Feuerflammen. Die Mächte der Finsternis, die die Menschheit so geknechtet haben, müssen gewissermaßen unter seinem feurigen Blick zergehen. Feuer ist in der Bibel ja vornehmlich Symbol für Gericht. Dieser Blick durchdringt und durchschaut alles. Vor ihm liegt jede Lüge und Ungerechtigkeit offen. Heute wird ja vertuscht, verdunkelt, verborgen und gelogen, was das Zeug hält, wohin das Auge reicht. Nur zwei Beispiele. Derzeit verklagt die New York Times die Europäische Kommission auf Herausgabe von Unterlagen, die die partout nicht herausrücken wollen. Worum geht's? Um den Ablauf des Kaufs der Pfizer-Spritzen und die darin verwickelte Rolle der Ursula von der Leyen. Warum weigert sich die Europäische Kommission, obwohl sie, soweit ich gelesen habe, rechtlich verpflichtet ist zur Herausgabe dieser Daten, quasi ums Verrecken diese Daten nicht rausrücken zu wollen? Was muss da vertuscht und verborgen werden? Oder denken wir an den NSU-Prozess. Ein Riesending in der Geschichte unserer jüngeren Geschichte unseres Landes. Der hessische Geheimdienst, erinnert euch vielleicht noch, wollte die Unterlagen 120 Jahre unter Verschluss halten. 120 Jahre. Da leben unsere Kinder nicht mehr, kaum noch unsere Enkel, wenn der Herr nicht eh vorher wiedergekommen ist. Ich habe gar nicht festgestellt, was da jetzt der aktuelle Stand ist. Aber offenbar gibt es auch hier schwerstwiegende Dinge zu verheimlichen, zu vertuschen, mutmaßlich massive Verstrickungen und Beteiligungen des sogenannten Verfassungsschutzes an diesem ganzen Geschehen. Was sonst müsste so lange vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen bleiben? Vor den Augen des Souverän, des Volks? Wie soll der souverän sein, wenn er gar nicht weiß, was eigentlich läuft? Eine Verspottung eigentlich des Souverän. Aber liebe Geschwister, wenn der Herr wiederkommt mit Augen wie Feuerflammen, dann wird das alles offenbar. Dann wird jede Lüge, jede Vertuschung, jede Ungerechtigkeit gerichtet und gestraft. Niemand wird ihn daran hindern. Niemand hat Macht und Autorität dazu, denn auf seinem Haupt sind viele Kronen. Die Kronen symbolisieren Macht. Auch das Tier aus dem Abyssos hat auf seinen Häuptern 10 Kronen. Diese 10 dürften sowohl eine reale Zahl von 10 Machtbereichen darstellen, mit dem hatten wir uns im Zusammenhang Offenbarung 17 intensiv befasst. Zugleich symbolisiert die Zahl aber auch das Menschliche in seiner vollen Entfaltung. Das Tier mit den 10 Kronen erreicht das Maximum menschlicher Machtentfaltung, leider allerdings im negativen Sinne. Der wiederkommende Herr aber hat nicht 10 Kronen auf seinem Haupt, sondern viele. Sie sind nicht gezählt und wohl auch unzählbar, denn ihm gehört alle Macht. Es ist der, der von sich sagen kann, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Etwas schwieriger ist der nächste Satz, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst, Namen haben bei Gott ja eine besondere Bedeutung. Drei Namen unseres Herrn Jesus sind hier ausdrücklich genannt. Vers 11, treu und wahrhaftig, hatten wir vor zwei Sonntagen. Vers 13, das Wort Gottes, Jesus der Logos, das menschgewordene Wort. Und Vers 16, König der Könige, Herr aller Herren. Dann haben wir von Vers 12, den niemand kennt als nur er selbst, dürfte ein weiterer Name sein. Da neige ich der Sicht von Adolf Pohl zu, dass dieser Name uns erst offenbart wird bei der Wiederkunft unseres Herrn. Adolf Pohl fügt da noch hinzu, der kommende Herr wird unsere gegenwärtige Dogmatik weit überragen. Den Satz darf man nicht falsch interpretieren, das heißt nicht, dass das, was wir heute schon über den Herrn wissen, falsch ist. Manche meinen dann, man könnte beliebig gegen das spekulieren, was Gottes Wort sagt. So nicht. Aber unser kleiner menschlicher Verstand kann ja bei aller Selbstoffenbarung des allmächtigen Gottes nur einen winzigen Bruchteil vom Wesen und der Größe Gottes erfassen. Ich denke, das vor Augen zu haben, ist auch so wichtig bei durchaus ernsten Fragen, etwa gibt es wirklich eine ewige Verdammnis, eine Frage, mit der ich immer wieder konfrontiert werde. Kann das sein, dass Gott Menschen ewig ins Verderben gehen lässt? Und auf einer ähnlichen Schiene, was passiert mit den Menschen, die nie eine Möglichkeit hatten, von Jesus zu hören, etwa auch den abgetriebenen Kindern? Das sind ja reale Menschen, Lebewesen. Die konnten sich ja nie entscheiden, was passiert mit denen. Es gibt Menschen, die werden von solchen Fragen umgetrieben und zum Teil sogar auch vom Vertrauen auf den Herrn abgehalten. Weil sie sagen, an einen Gott, der Menschen ewig in die Verdammnis schickt, will ich lieber nicht glauben, das ist immer zu grausig. Ich sage dazu immer zwei Dinge und die haben mit diesem Thema zu tun. Erstens können wir nicht anders predigen als das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und Gottes Wort redet von einer ewigen Verdammnis. Deshalb haben wir das zu predigen und auch nicht anderswohin zu spekulieren. Auch wenn diese Vorstellung wohl allen schwer zu schaffen macht, besonders wenn wir uns an dieser Vorstellung aufhängen und reiben. Aber genau das mache ich nicht und das ist der zweite wichtige Punkt. Ich vertraue da ganz auf die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes. Und das macht mich bei diesen Fragen innerlich total gelassen. Ich kann da eigentlich auch die Leute, die sich da aufhängen und reiben, gar nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn was sagt uns die Bibel im Blick auf seine Liebe, seine Wahrhaftigkeit, seine Gerechtigkeit? Der allmächtige Gott wird ganz gewiss an keinem einzigen Menschen lieblos und ungerecht handeln. Was muss ich mehr wissen als das? Dann kann ich doch alles getrost in seiner Hand lassen. Der wiederkommende Herr wird also all unsere Vorstellungen weit übertreffen. Ja, man muss da schon auch an dieser Stelle nochmal durchatmen, auch im Blick auf die Härte seines Gerichts. Er trägt bei seinem Kommen ein Gewand, das in Blut getaucht ist. An dieser Stelle dürfte wohl sein eigenes Blut gemeint sein, das Blut, das er am Kreuz von Golgatha für uns vergossen hat, für die ganze Welt. Denn er kommt offenbar schon mit diesem blutigen Gewand begleitet aus dem Himmel. Anders als wir es in der Lesung Jesaja 63 gehört haben, da kommt er auch mit einem blutverspritzten Gewand, aber da kommt er nicht aus dem Himmel, sondern da kommt er schon von der Kelter, die er in seinem Zorn getreten hat. Da ist das Gewand blutrot vom Blut, derer, die er gerichtet hat, hier wohl von seinem eigenen. Und ich denke, das hat auch eine Bedeutung, das veranschaulicht in der Spannung den Irrsinn dieses Geschehens, dass dieses Blutvergießen, zu dem er dann am Ende der Zeit kommt, ja gar nicht hätte sein müssen. Es ist ein grob unnötiges Blutvergießen, denn für all diese Menschen hat er ja sein Blut am Kreuz längst vergossen. Aber das Böse, das satanisch Böse, hat die Menschen aufgestachelt zum Hass gegen das Lamm, hatten wir die Kapitel vorher, und so fließt ihr eigenes Blut doch, und zwar in Strömen. Und dann halten wir uns dieses Bild vor Augen, wenn dieser Herr kommt in seinem eigenen blutroten Gewand mit seinem Blut, das ihnen vor Augen malt, dieses Blut hat für euch der Herr schon vergossen. Und weil ihr darauf nicht vertraut habt, weil ihr es abgelehnt habt, muss jetzt dummerweise euer eigenes Blut auch noch fließen. Ich denke, genau um diese Spannung geht es hiermit. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Da erscheint das Heer des Himmels, das dem Herrn nachfolgt. 5 Verse später, Vers 19, sehen wir dann die Heere der Erde, die dem Tier und den Königen der Erde nachfolgen. Die Heere des Himmels sind im Alten Testament die Engel. Auch die tragen, habe da nochmal genauer recherchiert, um sicher zu sein, im Alten wie im Neuen Testament Leinen. Ein Teil der Ausleger sieht deshalb in diesem Heer im Himmel ausschließlich Engel. Ich bin mir da nicht so sicher, aus mehreren Gründen. Erstens knüpft dieses weiße und reine Leinen doch sehr an die Leinwand der Heiligen in Vers 8. Zweitens ist die Brautgemeinde, hatten wir gesehen, in jedem Fall in den Versen vorher schon im Himmel. Und drittens sagt uns Gottes Wort, 1. Thessalonicher 3,13, dass der Herr wiederkommt mit allen seinen Heiligen. Und so sagt es ja auch der Prophet Zacharia, Kapitel 14, 5 schon voraus, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Ähnlich 2. Thessalonicher 1, die Verse 7 und 10, da haben wir zunächst klar die Engel, Vers 7, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Und dann Vers 10, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen, die ihn begleiten, mit denen zusammen er kommt und die an seiner Seite als Sieger erscheinen gegenüber denen, die sie so lange unterdrückt, verfolgt und ermordet haben. So verherrlicht sich der Herr in seinen Heiligen. Ich persönlich neige dazu, dass dieses Heer im Himmel sowohl aus Engeln als auch aus den Heiligen besteht. Ich sehe nachher noch ein weiteres Argument dafür. Die zweite Waffe des wiederkommenden Herrn, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, mit dem er die Heidenvölker, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkelder des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Das Schwert ist sein Wort. Eine wirkliche Schlacht findet nicht statt. Der Herr muss nicht handgreiflich werden. Ein Wort genügt. Auch wichtig, liebe Geschwister, dass wir das im Hinterkopf haben in diesen Tagen. Wie sehen doch die realen Machtverhältnisse aus? Wie gebärden sich manche heute und meinen, sie könnten sich über Gott erheben? Und wie klein werden sie sein, wenn sich der Himmel öffnet und der Herr kommt? Die Völker wird er schlagen, die Völker in Mehrzahl. Im Unterschied zum Volk in Einzahl sind in der Bibel immer in der Regel die, die nicht zum Herrn gehören. Weshalb dieses Wort häufig mit Heiden oder wie auch in der Schlachter mit Heidenvölkern wiedergegeben wird. Wörtlich heißt es schlicht Völker. Er wird sie mit eisernem Stab weiden. Auch ein Hinweis auf die Härte dieses Gerichts, das nun folgt. So auch Offenbarung 12, 5. Wichtig für uns auch, der eiserne Stab kommt auch schon vor in Offenbarung 2, die Verse 26 und 27. Das gehört ganz in unseren Zusammenhang. Da haben wir nämlich die Zusage, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, wer also bis ans Ende dem Herrn die Treue hält, dem werde ich Macht über die Nationen geben und er wird sie weiden mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Wichtig, hier ist nicht die Rede von Märtyrern, die mit Christus herrschen über die Nationen, Macht haben, sondern von denen, die treu bleiben bis zum Schluss. Nicht eine großartige Verheißung, auch in dieser heutigen Zeit, wenn der Druck härter wird und wenn die Gefahr, untreu zu werden, zunimmt. Diese großartige Verheißung, wer treu bleibt, wer überwindet, meint ja all diese ganzen Anfechtungen, Lügen, Manipulationen, Ungerechtigkeiten, Druck, bis hin zur Existenzbedrohung und zur Existenzvernichtung, zur physischen. Wer überwindet, meine Werke bis ans Ende bewahrt, sich nicht auf die Seite des Bösen ziehen lässt, sondern auf der Seite des Allmächtigen bleibt, dem will ich Macht geben. Und da sehen wir, dass dieses Heer aus dem Himmel, die Heiligen, die dabei sind, unmittelbar an diesem Gericht Gottes teilnehmen, des wiederkommenden Herrn. Hatten wir damals bei Offenbarung 2 auch schon mit im Blick gehabt, blicken jetzt nochmal drauf zurück. Es bestätigt, was wir vorhin festgestellt, schon vermutet hatten, dass die Heere im Himmel eben doch nicht nur aus Engeln bestehen, sondern auch aus den Heiligen, den Überwindern, denen die Treue und Gehorsam bewahrt haben bis ans Ende. Also in Verbindung mit Offenbarung 2, diesen Versen, würde ich sogar dazu neigen, mit Gewissheit zu sagen, dass hier die Heiligen, die Überwinder, mit dabei sein müssen, zusätzlich zu den Engeln. Sie kommen mit ihm und weiden die vom Tier und den Königen der Erde angeführten Heidenvölker mit eisernem Stab. Es ist ein reines Gericht, dieses sogenannte Weiden, wie Töpfergefäße zerschmettert werden. Geht's zu, liebe Geschwister, wie beim Polterabend, nur nicht ganz so fröhlich. Ja, das ist das Bild, das die Bibel gebraucht. Ein Bild der Verwüstung und der Vernichtung. Auch der eiserne Stab ist nach Jesaja 11, Vers 4 der Stab seines Mundes. Hier wird das Gericht vollzogen, das so schon in Kapitel 14, 14 bis 20 vorausgeschaut wurde. Dort lesen wir Vers 19, und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Die Bibel ist da vom Alten Testament bis ins Neue ganz einheitlich, auch in seiner Rede, in seiner Bildsprache. Diesem Zorn Gottes wenden wir uns jetzt zum Schluss noch etwas genauer zu. Er spielt ja auch bei der Frage nach dem Zeitpunkt der Entrückung eine wichtige Rolle. Und deshalb habe ich es auch ganz bewusst unter das Thema gestellt, die heutige Predigt, der kommende Zorn. Von Vertretern der Vorentrückung wird auf 1. Thessalonicher 1, Vers 10 verwiesen, ist dort ein ganz wichtiges Argument, wo wir lesen, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, das tun wir alle mit Freude und Spannung und wünschen es uns herbei, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, und jetzt kommt dieser entscheidende Halbsatz, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Interessant ist, dass die Lesarten hier bei der Präposition abweichen, aber tatsächlich nicht das aus heraus, sondern das von weg an dieser Stelle, das wirklich zuverlässig Überlieferte sein dürfte. Also tatsächlich nicht aus dem kommenden Zorn heraus würde uns retten, sondern von dem kommenden Zorn weg. Allerdings ist jetzt die Frage, der bin ich dann diese Woche noch nachgegangen, was ist mit diesem Zorn genau gemeint? Bei einem Ausleger habe ich gelesen, so meine ich, dass der Begriff Zorn nur für dieses endzeitliche Zorngericht verwendet werde, das hier beschrieben wird. Da müssen wir aber feststellen, das gibt der Begriff Zorn so nicht her. Sehen wir ebenfalls sehr deutlich schon im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, 9, wo der Paulus schreibt, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Da ist eindeutig, dass der Zorn dem Heil gegenübergestellt ist. Es ist also der grundsätzliche Zorn über die Sünde gemeint. Wer zum Heil in Jesus Christus gelangt ist, der ist vor diesem Zorn gerettet. Genauso auch Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Wir halten also nochmal fest, der Begriff Zorn allein gibt eine solche Deutung nicht her. Die Frage könnte allerdings sein, ob die Rede vom kommenden Zorn etwas anderes meint. Ob nämlich die allgemeine Rede vom Zorn Gottes sich auf diesen grundsätzlichen Zorn Gottes über die Sünde, damit auch auf die ewige Verdammnis bezieht, während die Rede vom kommenden Zorn speziell die endzeitlichen Zorngerichte Gottes im Blick hat. Und das könnte bestätigt werden durch Johannes 3,36 etwa: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Der dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Was ist daran wichtig? Der grundsätzliche Zorn Gottes kommt da demnach nicht erst irgendwann in Zukunft über den Sünder. Er ist schon auf ihm. Wer nicht zu Jesus gehört, der gerät nicht irgendwann erst einmal in Zukunft unter den Zorn Gottes, der steht schon hier und heute unter dem Zorn Gottes. Genauso sagt es übrigens Paulus in Epheser 2, Vers 3, wir waren von Natur Kinder des Zorns. Haben wir ja auch beim Thema Taufe und anderen Dingen immer wieder auch mal. Ganz wichtiger Punkt, was passiert, worin unterscheiden sich die Kinder von Gläubigen und Ungläubigen? Die Kinder von Ungläubigen sind von Natur aus Kinder des Zorns. Schon wenn sie im Mutterleib empfangen sind, aufgrund der Trennung ihrer Eltern von Gott, sind auch sie selber von Gott getrennt Kinder des Zorns. Nichts anderes sagt Gottes Wort durch Paulus, Epheser 2, 3. Also da sehen wir, dieser Zorn ist schon da, der kommt nicht erst, dieser allgemeine, grundsätzliche. Ähnlich könnte man auch Römer 1, 18 verstehen, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen. Was aber offenbart wird, ist schon da, man sieht es nur noch nicht, ist aber ein wichtiger Unterschied. Kommt nicht, wird nur offenbart, ist wesensmäßig schon da. Anders scheint es tatsächlich mit dem kommenden Zorn Gottes zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selber etwas überrascht vom Ergebnis meiner biblischen Recherche diesbezüglich, hatte das nicht ohne weiteres erwartet, dass dieser Verdachtsmoment sich so deutlich erhärten könnte. Tatsächlich scheint dieser kommende Zorn Gottes identisch mit dem Zorn des Lammes und dem Tag des Zorns, von dem schon der Prophet Zephania Kapitel 1, 15 und 18 im Alten Testament spricht. Und da sehen wir Offenbarung 6, die Verse 16 und 17. Ich muss euch da jetzt ein paar Bibelstellen präsentieren, damit ihr folgen könnt, dass es biblisch tatsächlich so ist. Offenbarung 6. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Da haben wir im Prinzip alle Stichworte beieinander. Der Zorn des Lammes, der Tag seines Zorns und dass er kommt. Ähnlich Offenbarung 11, 18 als Teil der Botschaft der siebten Posaune. Auch hier eine schlüssige Nahtstelle, nämlich bevor die Schalen ausgegossen werden. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen. Hier redet die Bibel nicht vom grundsätzlichen, sondern vom jetzt ganz konkret kommenden Zorn. Und in diesem Zusammenhang, das will ich jetzt nicht alles weiter im Detail ausführen, ist aber, könnt ihr zu Hause gucken, ist dann auch die Rede vom Kelch seines Zorns und von der großen Kelter seines Zorns. Das sind alles Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Zorn des Lammes, mit dem Tag des Zorns, mit dem kommenden Zorn eine Einheit ergeben. Alles Formulierungen, die sich nicht auf die ewige Verdammnis beziehen, sondern auf dieses endzeitliche Zorngericht Gottes über den Antichristen und die, die zu ihm gehören. Und dieser Zorn ist vollendet mit der Wiederkunft unseres Herrn. So sagt es Offenbarung 15, 1, bevor die sieben Schalen ausgegossen werden. Also da sind wir ja in der Offenbarung im Ablauf immer noch an der Nahtstelle, siebte Posaune und bevor die Schalen beginnen. Siebte Posaune, Offenbarung 11, jetzt Offenbarung 15, da geht es dann weiter. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, 7 Engel, welche die 7 letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Weshalb diese Schalen, ist mir auch erst diesmal so richtig bewusst geworden in der Bedeutung, Offenbarung 16,1 auch Schalen des Zornes genannt werden. Also wir sehen, wie das alles ein in sich ganz glasklares und stimmiges Bild ergibt. Schalen des Zorns, die Posaunen, werden nicht Posaunen des Zorns genannt. Mit ihnen hat der Zorn Gottes noch nicht im eigentlichen Sinne begonnen. Der tobt sich aus mit den Schalen des Zorns, die der sichtbaren Wiederkunft unmittelbar vorausgehen. In der Summe kann das alles schon ein starkes Indiz sein, wenn nicht sogar ein mehr oder weniger deutlicher Beweis, dass die Entrückung der Gemeinde spätestens vor der Ausgießung der 7 Schalen stattfindet. Denn spätestens mit diesen beginnt der Tag des Zorns im engeren Sinn. Und das ist schon nochmal interessant, weil wir da auch den Unterschied in der Präposition sehen. Ich hatte ja, wenn ihr zurückerinnert, sind also verschiedene Verflechtungen, die wir aber im Blick haben, bewahrt vor der Stunde, eigentlich wirklich aus der Stunde der Versuchung heraus. Da ist die Präposition aus heraus. Die Schar am Thron, aus der großen Trübsal heraus, die da kommen, auch Präposition heraus, etwas heraus. Lukas, wo Jesus sagt, wer all das tut, achtet darauf, dass er würdig geachtet, dies aus diesem allem heraus zu entfliehen. Da haben wir immer die Präposition aus heraus. Was aber ein Indiz dafür ist, dass wir doch ein Stück weit in das auch mit hinein müssen. Jetzt aber hier haben wir tatsächlich die andere Präposition, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Also meine doch zunehmende Überzeugung, allerspätestens hier sind wir weg. Errettet vor dem kommenden Zorn. Und tatsächlich scheint sich's auch dadurch zu bestätigen, Offenbarung 19,5, hier an 15 an unserer Stelle, das letzte Mal in der Bibel vom Zorn die Rede. Beim großen Weltgericht, Offenbarung 20,11 folgende, erscheint dieser Begriff nicht mehr. Der Zorn Gottes ist vollendet. Wir müssen also summa summarum durchaus wohl den grundsätzlichen Zorn Gottes über alle Sünde und Ungerechtigkeit, der immer schon da ist, dem begegnen wir schon im Alten Testament, im laufenden Band, im Neuen Testament auch immer wieder, diesen grundsätzlichen Zorn müssen wir von diesem konkreten endzeitlichen Zorn, dem Zorn des Lammes, der sich am Tag des Zorns austobt, unterscheiden. Dieser kommende Zorn ist die ganz konkrete Reaktion auf das unsagbar Böse und Menschenverachtende der Zeit des Antichristen. So wie in dieser Zeit das Böse unvorstellbare Ausmaße annimmt, und wir erleben es in Ansätzen ja längst, so erreicht auch der Zorn Gottes einen absoluten Höhepunkt am Ende dieser Tage. Wir sehen das nochmal in der Formulierung von Vers 15, und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Es ist ja in sich schon ein grausiges Bild. So wie man sonst die Weintrauben in die Kelter wirft und dann auf ihnen herumtritt, um den Saft herauszupressen, so werden hier Menschen in die Kelter geworfen, die dem Bösen gedient haben. Wir sehen ein durchgängiges Bild der Bibel von Jesaja 63 bis Offenbarung 19. Es trifft diejenigen, die sich mitschuldig gemacht haben an der satanischen Menschenverachtung und Auflehnung gegen den Allmächtigen. Es ist ein ernstes Bild, das dringlich mahnt zu Umkehr. Weg von allen Werken des Bösen hin zum lebendigen Gott. Denn die Bibel sagt hier sehr deutlich und sehr drastisch, für den, der nicht umkehrt, sondern im Bösen bleibt, wird das Gericht furchtbar werden. Da gibt es nichts zu beschönigen, da gibt es nichts zu verharmlosen, da gibt es nichts kleinzureden, es wird so sein. Es ist sagt die Bibel, eine unbändige Leidenschaft des Zorns, was Schlachter 2000 wiedergibt mit Grimm, hatten wir schon Offenbarung 14, Vers 10 damals, ist eigentlich wirklich die Leidenschaft. So wie sich dieses Böse mit einer ultimativen Leidenschaft in diesen Tagen auszutoben beginnt, so tobt sich dann die Leidenschaft Gottes in einem unsagbaren Zorn über dem Bösen aus. Offenbarung 14, 10, vielleicht erinnert ihr euch noch zurück, hatten wir gehört vom Wein der Leidenschaft Gottes, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Leidenschaft, Zorn, pur. Nicht verdünnt, unvermischt, pur. Wir halten fest, in der Summe ist die Hoffnung berechtigt, gut begründet, dass wir nicht bis zum Ende der großen Bedrängnis mit durchhalten müssen. Das darf uns aber nicht zur irrigen Annahme führen, wir hätten keine Leiden zu erwarten. Das muss man immer wieder korrigierend sagen. Was an Not, an Bedrängnis und Verfolgung auf die Gemeinde Jesu bis zur Entrückung zukommt, können wir nicht sagen. Für viele geht's heute schon bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Und viele konnten schon in den vergangenen Jahren der Lüge, der Manipulation und dem Druck bezüglich der C-Spritze nicht widerstehen. Wir haben schon in den letzten Jahren erlebt, wie brutal der Druck, die Verführung da ist. Und die Gemeinde Jesu ist seit 2000 Jahren eine Verfolgte. Es ist deshalb wichtig, auf Not, Leiden und Verfolgung vorbereitet und innerlich eingestellt zu sein. Wir haben keine Verheißung, dem allem zu entgehen. Noch wichtiger allerdings ist es, vorbereitet zu sein auf den wiederkommenden Herrn. Dass wir wissen, wir gehören nicht zu denen, die dann irgendwann in der Kälte des Zorns verschwinden. Wir gehören zu denen, die dann an der Seite des Siegers mitverherrlicht werden. Darauf kommt schlussendlich alles an. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, das stell uns und doch möglichst vielen Menschen in diesen Tagen vor Augen. Darauf kommt wirklich alles an, dass wir bereit sind, dir zu begegnen, jeden Augenblick, denn wir wissen nicht, wann für uns ganz persönlich die Stunde gekommen ist, dir gegenüberzutreten. Und dass uns dieser Blick nach vorn auch heute in diesen Tagen Kraft und Zuversicht gibt. Wir sehen dieses Böse, aber wir sehen vor allem hinter all diesem Bösen dich, den wiederkommenden Herrn. Und dass uns so im Blick nach vorn und aufwärts zu dir durch all dieses Böse doch das Licht deiner Liebe, deiner Treue, die Zusage deiner Gerechtigkeit schon durchbricht und uns Kraft gibt, dass wir nicht schlapp machen in diesen Tagen, dass wir uns dem Bösen nicht beugen. Und da bitten wir dich auch für viele in unserem Volk und Vaterland, gerade auch für diejenigen, die an verschiedenen Stellen in der Verantwortung stehen, dass sie doch auch für sich ganz persönlich den Ernst dieser Botschaft hören. Das Gericht über den, der an diesem Bösen mitwirkt, wird furchtbar sein. Es ist Zeit, noch ist Zeit der Gnade, sich vom Bösen loszusagen. Auch wenn es existenziell bedrohlich wird, auch wenn es finanzielle Nachteile bringt. Aber Leben in Zeit und Ewigkeit hat, wer nicht auf der Seite des Bösen steht, sondern auf deiner Seite. Und so danken wir dir, Herr, dass wir unter deiner Verheißung, unter deiner Zusage leben, ganz persönlich, sobald wir zu dir gehören, mit unseren Familien, Herr, dass wir wissen, auch sie stehen unter dem Einfluss deines Segens, gehören, auch wenn vielleicht Einzelne selber noch nicht gläubig sind, doch ins Umfeld deiner Kraft und deines Wirkens. Wir befehlen dir alle Kranken an, auch die in den Krankenhäusern in diesen Tagen, die Angehörigen. Bitten dich auch für die Situation in der Ukraine, Herr. Wir sehen auch, wie unendlich viel Lüge und Bosheit auch da am Werk ist. Welche unzählige Kriegstreiberei und Hetzerei den ganzen Westen, ja die ganze Welt droht, in dieses Kriegsgeschehen hineinzutreiben, dass du auch dort dem Wahnsinn Einhalt gebietest. Ja, und dass du dich auch unseres Volkes, unseres Staates erbarmst, dass viele sich abwenden und Recht und Gerechtigkeit üben statt Bosheit und Unrecht. Und dass du auch weiter bewahrend deine Hände über unsere Gemeinde hältst, alle Angriffe des Bösen abwehrst, zunichte machst, in Segen verwandelst. Wir loben und preisen dich, dass wir unter deinem Schutz, unter deiner Fürsorge und Treue leben dürfen. Amen. Beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.